Jetzt bin ich gespannt, Bernhard, Freund, Bruder, Vorsitzender. Ich weiß gar nicht, wie ich dich nennen soll, aber nochmal herzlich willkommen. Sei in unserer Mitte und fühl dich frei, auszuteilen, was dir Gott aufs Herz gelegt hat. Rüste die Jungs auch richtig zu.
Ja, einen ganz herzlichen guten Morgen und einen ganz herzlichen Dank an das Lobpreisteam, ganz besonders auch für dieses erste Lied, Vergiss nicht zu danken, dem ewigen Herrn. Da sind bei mir Erinnerungen wach geworden, das haben wir nämlich schon vor 50 Jahren, da seht ihr, wie alt ich schon bin, werde jetzt 60 nächstes Jahr, gesungen auf Jungschar-Freizeiten, wo ich mit dabei war, als 8-9-jähriger Junge, und da haben wir genau dieses Lied, barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer. Und damals habe ich auch eine klare Entscheidung für Jesus ausgesprochen, habe gesagt, ich möchte ihm dienen mit meinem ganzen Leben. Ich freue mich sehr, dass ich heute an diesem besonderen Gottesdienst mit euch feiern kann. Und Berlin ist ja auch ein besonderer Platz, auch für uns als ganze Gemeindebewegung, denn hier in Berlin hat die Volksmission im Jahre 1934, also vor 87 Jahren, bald könnt ihr das 100-Jährige feiern, begonnen mit einem jungen Mann namens Karl Fix, der in einem elenden Zustand war nach dem Ersten Weltkrieg, den er miterleben musste, gebrochen an Leib, Seele und Geist zurückkam, anfing zu trinken, hoffnungsloser Alkoholiker war und dann eine Schrift bekam, die das Evangelium bezeugt hat. Er las diese Schrift, erschöpfte Hoffnung, und er sagte, ich will diesen Evangelisten kennenlernen, der das geschrieben hat. Emil Meyer hieß der. Und dann zog er nach Kassel, dort war die nächste Evangelisation, hörte ihm zu und traf dann eine Entscheidung für Jesus, wurde geheilt am Körper, an Seele, an Geist, und der Evangelist hat ihn gleich mitgenommen nach Berlin zur nächsten Evangelisation, und dann haben sie 6 Monate lang hier in Berlin evangelisiert, und als das vorüber war, sagte der Evangelist so, jetzt kannst du hier zurückbleiben und dich um die neuen Gläubigen kümmern. Alles ohne Bibelschule, Ausbildung noch sonst irgendetwas. Und so übernahm er diese Gruppe. Parallel begann ja hier der Aufstieg des Nationalsozialismus und auch von Adolf Hitler. Da wurde also noch ein anderes Reich gebaut. In dieser Zeit hat sich die Volksmission hier in Berlin entfaltet. Über 1000 Menschen kamen in den ersten Wochen dazu. Viele wurden geheilt. Die Gemeinde wurde von Anfang an überwacht von der Gestapo in ihren Gottesdiensten. Und trotz aller Widrigkeiten entwickelte sich diese Bewegung weiter. Und Karl Fix schrieb dann, das möchte ich einfach nochmal zitieren, und das war nun der Grund für die Volksmission, so nannte er diese neue Gruppe, für Menschen, die in Sünden und Gebundenheit und auch in Krankheitsnöten leben, zu beten und ihnen so das Leben zu retten, nach Leib, Seele und Geist Missionsgemeinde zu sein, kann ja nie Selbstzweck sein, sondern sie ist gesetzt, dass Seelen gerettet werden. Seelenrettung ist auch die erste Voraussetzung zu einer biblischen Gemeinde. Und 1938, das war die erste Satzung, die dann erstellt wurde, da hält er Folgendes fest in der Satzung: Der Zweck der Volksmission ist die Verkündigung des wahren Evangeliums an Arme, Kranke, Elende, Gebundene, nach Lukas 4, Vers 18. Wir predigen keine Dogmen, wir bestimmen keine Theologie, wir halten uns auch von religiösen Streiten fern. Liebe, dienende Liebe wollen wir üben, helfen und retten wollen wir. Wir vernehmen den Schrei der Verirrten, der an unser Ohr tönt. Und wir wissen, dass wir der Not unserer Mitmenschen gegenüber Schuldner sind. Wir versuchen, ihnen zu helfen. Und wir sind fest überzeugt, dass unsere Mission vom Herrn aus bestätigt wird. Wir wollen gern unser Leben dafür einsetzen, den Herrn in dieser Weise zu dienen. Besonderes Mitleid haben wir mit Gebundenen,
aller Art, Trinkern und so weiter und auch mit unheilbar Kranken. Es ist der Originalton, den ich gerade zitiert habe aus dieser ersten Satzung. Und hier hat er eigentlich, sage ich auch, bis heute die Gene gelegt, was unsere Bewegung ausmacht. Es ist etwas eingeschlummert dann in Berlin in den nachfolgenden Jahren und wurde sozusagen wieder reaktiviert, wieder erneuert, als Paul und Marianne Nogosek hier den Pastorendienst vor Ort übernommen haben. Gestern haben wir es noch beim Abendessen besprochen, wie das dann war am Glänzepfad, als da die ersten Menschen kamen, die Paul so vorher betreut hat, an der Südsternkirche und wie die Gemeinde dann reagiert hat und wie er ihnen dann erklärt hat, dass wir Heiligabend feiern wollen mit diesen Leuten und dass die nur mit Hund kommen und dass es Flöhe gibt im Anschluss und all die Dinge und wie dann eine alte Schwester Urgestein der Gemeinde bei ihm nochmal extra nachfragte, also wie war das mit den Hunden? Und Paul dann sagte, also ganz einfach, entweder der kommt mit Hund oder er kommt nicht. Und dann hat sie das verstanden und dann hat sie gesagt, ich kann leider an Heiligabend nicht dabei sein, ich würde auch kommen, aber hier hast du 50 D-Mark, damals wurde noch D-Mark gerechnet, für diesen Zweck. Und so wurde das damals in die Gemeinde mit integriert und damit das aufgegriffen, was die Vision von Karl Fix war. Und es wurde weitergetragen. Ich danke euch für den Dienst, den ihr bis heute tut. Und es ist mir eine besondere Freude, dass wir heute ja zwei, ich kann nicht sagen junge Brüder, weil so ganz jung sind die ja gar nicht mehr, wenn ich jetzt an Martin Broschmann denke, ein gestandener Mann mit erwachsenen Töchtern. Und er macht ja genau diesen Dienst bei Teen Challenged, unter den Armen, unter den Randgruppen und auch Birol hat diese Vision, das weiterzuführen und das ist eine ganz besondere Freude, dass ich da mit dabei sein kann und wir alle mit dabei sein können und euch einfach segnen für diesen Dienst. Jesus kam nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken. Er kam nicht für die Gerechten, sondern für die Sünder. Und das hat immer wieder zu Konflikten in seinem Dienst geführt mit den frommen Leuten, nicht mit den anderen. Die haben ihn kritisiert, die haben das nicht verstanden. Und Jesus ist diesen Weg konsequent gegangen. Und er ruft noch heute Menschen in seinen Dienst. Damit komme ich schon zur Überleitung meines Predigttextes. Und ich schaue mit euch einen Text aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 5 an, dort ab Vers 1. Da heißt es, es geschah, als die Volksmengen auf Jesus andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Da sah er zwei Boote am See liegen, die Fischer waren aus ihnen ausgestiegen, sie wuschen die Netze. Und er stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und er bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Er setzte sich, er leerte die Volksmenge vom Boot aus, und als er aufhörte zu reden, da sagte er zu Simon, fahr hinaus auf die Tiefe, lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische. Ihre Netze rissen und sie winkten ihren Gefährten an dem anderen Boot, dass die kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Und als Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh vor mir hinaus. Ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Und ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten Jesus nach. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Liebe zu uns. Wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus in diese dunkle Welt gesandt hast, um Licht hereinzubringen. An das wir auch jetzt ganz besonders denken in dieser Adventszeit, was wir auch gesungen haben. dass wir warten auch auf dich, auf deine Ankunft, auf dein Kommen. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch immer noch Menschen rufst. Und ich danke dir, dass Birol, dass Martin diesem Ruf gefolgt sind. Und ich danke dir, dass da vielleicht noch weitere in unserer Mitte sind oder die jetzt auch zuhören, die du auch rufst, die du vielleicht heute Morgen ganz neu rufst. Und ich danke dir, dass du gehorsame Herzen schenkst, den Weg mit dir zu gehen. Und gib du jetzt Gnade zur Verkündigung deines Wortes und öffne du unsere Herzen, dass wir das empfangen können, was du uns ganz persönlich sagen möchtest. Amen. Wir kommen hier zunächst einmal in eine traurige, depressive Szenerie. Die Jünger, die Fischer, die hatten die ganze Nacht durchgearbeitet, hatten versucht, Fische zu fangen. Und der neue Morgen war am Anbrechen oder war jetzt auch schon da. Und die Netze waren leer. Kein einziger Fisch hat sich darin befunden. Und es waren nicht Hobbyangler, die nicht darauf angewiesen waren, ob sie denn nun etwas fangen oder nicht, sondern die lebten davon. Das war ihre Existenz, das war ihr Beruf. Und eigentlich haben ihre Frauen schon zu Hause gewartet. Wahrscheinlich stand die Pfanne, würde man heute sagen, damals das Feuer, war schon angerichtet, um dann frischen Fisch zu braten und zuzubereiten. Die Kinder haben schon gewartet, dass der Papa heimkommt. Und dann wäre es ja im Nachklang daran gegangen, dass die Fische auf dem Markt verkauft werden, ganz frisch. Und ich kann mir so die Gedanken dieser Fischer vorstellen, zu dem Frust, den sie jetzt hatten, dass sie nichts gefangen hatten. Wie erklären wir das jetzt zu Hause der Chefin, ja? Und den Kids. Manchmal geschehen in unserem Leben Frustsituationen. Vorhin gesagt, als Jugendlicher, da gab es bei uns noch das Fach Werken in der Schule, Werken. Ich habe es gehasst, weil ich kein Praktiker bin und andere haben es geliebt, aber zu der Gruppe gehörte ich nicht. Und wir mussten einen Brieföffner aus Holz herstellen, also mit dem man dann die Briefe so aufschneiden kann. Und wir haben an diesem Ding wochenlang gearbeitet und ich hatte es so einigermaßen dann fertig. Und dann ging es darum, die letzten Feinheiten abzuschleifen, abzuschmirgeln. Und ich habe das Ding nochmal in den Schraubstock eingespannt und habe da gedreht und habe wohl etwas zu heftig gedreht. Es tat auf jeden Fall einen furchtbaren Schlag und das Ding ist in viele Teile zersplittert. Und da steht man da fassungslos. Die Arbeit von vielen Wochen ist dahin. Als ich auf der Bibelschule dann in England war, es war sowieso schwierig für mich als deutscher Student dann noch die englische Sprache und auf Englisch meine Arbeiten zu schreiben, so war ich eigentlich immer am Wochenende beschäftigt, wenn die anderen Studenten sich vergnügt haben und hatte einen ganzen Samstag gearbeitet von morgens bis abends, viele Stunden an einer Klausurarbeit und dann war ich so ziemlich fertig, spät Nachmittag. Und Windows, Paul, gell? Du hattest mir ja gesagt, Microsoft, das taugt nichts. Es war Windows. Es kam dann auf einmal die Meldung, die Anwendung wird geschlossen wegen einem Fehler. Und ich las das fassungslos und dachte, das kann ja wohl nicht sein, das muss doch irgendwie gespeichert sein. Aber der hat es tatsächlich genauso umgesetzt. Der Computer hat das Ding geschlossen, hat runtergefahren. Und als ich hochgefahren habe, da war nichts mehr da von der Arbeit, da war auch nichts gesichert. Und so war die Arbeit von vielen Stunden einfach dahin. Frusterlebnisse hast du vielleicht auch schon gehabt oder vielleicht befindest du dich sogar gerade in einem Frusterlebnis. Wie oft habe ich gehört in den letzten Wochen, wir hatten so genau geplant, wir hatten alles vorbereitet und dann kam Corona und dann kamen Bestimmungen und dann mussten wir alles absagen und dann mussten wir sogar noch, haben wir auch getan, müssen Stornogebühren bezahlen für eine Veranstaltung, die gar nicht stattfinden konnte. Das kann Frust auslösen. Und jeder von uns erlebt solche Situationen, wo er sich eingesetzt hat für eine Sache, wo er gearbeitet hat, wo er gekämpft hat und wo am Ende das Resultat null war. Diese Fischer, sie waren dort niedergeschlagen, bedrückt, wütend vielleicht, depressiv. Und das Einzige, was sie jetzt noch tun mussten, war, das mussten sie trotzdem tun, die Netze säubern von dem Unrat, von dem Dreck, von all dem, was sich da angesammelt hatte. Und in dieser Situation, und die kannten Jesus ja noch gar nicht, das war ganz am Anfang, taucht dieser Wanderprediger parallel dort auf an diesem See Genezareth und eine große Menge hat sich wieder versammelt. Das haben die wahrscheinlich nur so rudimentär mitbekommen. Da drüben ist auch irgendwas los, hat sie auch nicht sonderlich interessiert. Die waren auf ihre Fische konzentriert. Und Jesus spricht dort und die Menschen drängen auf ihn an und bedrängen ihn so sehr, dass Jesus sich überlegt, wie schaffe ich das, zu diesen Menschen zu reden, ohne dass die mich voll über den Haufen werfen. Und dann sieht er die Fischer und dann sieht er ihre Boote und dann hat er eine Idee, wenn ich so ein Boot hätte, dann könnte ich ein Stück hinausfahren auf den See und dann könnte ich von dort aus sprechen und dann kommen die Leute mir automatisch nicht mehr näher und außerdem wäre es auch leichter zu reden, weil ein gewisser Abstand da ist. Und so kommt er zu diesen Fischern und ich stelle mir diese Szene so vor. Ich versuche da immer, wenn ich so Geschichten lese, mitzuerleben, mitzudenken, wie war das wohl? Er kommt zu diesen Fischern und er fragt sie, könntet ihr mir einen Gefallen tun? Ich bräuchte euer Boot und ich bräuchte euch auch noch mit dazu, dass ihr noch ein bisschen rausfahrt, sodass ich zu den Leuten sprechen kann. Er muss sie ja irgendwie angesprochen haben. Und meine Frage, das steht jetzt nicht alles drin, aber manchmal kann man zwischen den Zeilen ein bisschen lesen, was hat es denn in den Jüngern ausgelöst? Wir lesen das ja manchmal, denken wir, das ist alles so ganz idyllisch und schön und die haben jetzt gejubelt, dass da der Rabbi kommt zu ihnen. Das glaube ich ganz bestimmt nicht. Sie haben gesagt, was will jetzt der noch? Wir haben die ganze Nacht gearbeitet, wir sind todmüde, wir wollen eigentlich nur noch eines, wir wollen nach Hause gehen und dann möglichst bald schlafen, sodass wir wieder fit sind für den nächsten Tag. Jesus kommt zu ihnen im größten Moment des Frustes und der Enttäuschung. Jesus kommt auch zu dir in dem Moment des Frustes und der Enttäuschung, nicht nur, wenn es dir gut geht. Wenn du versagt hast, wenn du ganz unten bist, wenn du ganz am Boden bist, dann kommt er auch zu dir. Und dann stellt er dir eine Frage, bildlich besprochen, und er sagt, darf ich in dein Boot steigen? Darf ich zu dir kommen, ohne dass du genau weißt, was jetzt passiert? Und jetzt stehen wir vor einer Herausforderung und wir könnten sagen, und es wäre ja ganz gut zu verstehen gewesen, wenn die Jünger gesagt hätten, also wir sind todmüde, das geht jetzt wirklich nicht mehr, wir müssen heim, dort warten die Kinder, die Familie, wir müssen irgendwie schauen, wie wir jetzt mit dem Ganzen zurechtkommen, wir haben jetzt keine Zeit mehr. Das hätten sie sagen können und das wäre auch ganz natürlich gewesen. Das haben sie aber nicht. Und das Wunder dieser Geschichte beginnt damit, dass sie Jesus in ihr Boot, in ihre Situation lassen. Das Wunder in deiner Geschichte kann damit beginnen, dass du in deinem Frust, in deiner Enttäuschung, in deinem Versagen sagst, Jesus, komm in mein Boot und helfe mir. Halleluja. Und sie tun es, das ist das Schöne. Und Jesus hat ihnen ja noch nicht gesagt, was jetzt geschehen wird. Es war nur klar, dass er jetzt weiter sprechen wird. Und dann fahren sie ein Stück hinaus und dann hält Jesus seine Predigt. Was er jetzt gesagt hat, wird uns nicht mitgeteilt. Wir können es aber aus anderen Geschichten lesen, was er ihnen wohl so erzählt hat. Er hat ihnen vom Reich Gottes erzählt, von Umkehr, von Buße, von Gericht, von all diese Prinzipien hat er den Menschen erzählt. Wir könnten fragen, warum hat Jesus denn eigentlich jetzt nicht gleich das Wunder bewirkt? Dann wäre seine Zuschauerschaft auch vielleicht viel enthusiastischer gewesen und die Jünger wären auch glücklicher gewesen, hat er aber nicht getan. Es geht nicht in erster Linie um Wunder und Zeichen, sondern es geht darum, diesem Christus nachzufolgen, nach seinen Prinzipien zu leben, unser Leben von ihm verändern zu lassen, umzukehren, da wo wir auf falschen Wege sind und eine Entscheidung für ihn zu treffen. Um das geht's. Und alles andere, das kann Zugabe sein, muss aber nicht. Und deshalb hat Jesus zuerst gepredigt und ich denke mir, er hat lange gesprochen, so wie immer. Jetzt hatte er ja so richtig Zeit auf dem Schiff, da war auch sonst kein Druck da. Und ich stelle mir so diese Jünger vor wieder, wie sie da so halb taumelnd, halb schlafend hin und her schaukeln auf dem Boot und wahrscheinlich nur einen Gedanken haben, wann ist er endlich fertig? Wie lange dauert es noch? Ja, manche geht es ja auch so, ich hoffe nicht heute Morgen, wann ist er endlich fertig? Wann kann ich heim zum Mittagessen? Wann kann ich ausruhen? Wann kann ich schlafen? Woher weiß ich das? Weil nachher, als das Wunder geschehen ist, sagt Petrus, der ist völlig verblüfft, er sagt, eigentlich haben wir das habe ich gar nicht verdient. Das zeigt mir, der hatte nicht die allerbesten Gedanken an diesem Morgen. Er war nicht so fromm und heilig. Der hatte keine guten Gedanken, als er da mittendrin im Boot saß. Und er hat es halt über sich ergehen lassen. Aber er hat es getan. Manchmal fragen wir uns, Gott weiß doch meine Not. Warum hat er noch nicht eingegriffen? Jetzt habe ich so viel gebetet, andere haben gebetet. Warum ist die Situation an meinem Arbeitsplatz noch immer nicht verbessert? Warum hat sich hier nichts getan? Gott, warum muss ich so lange warten? Jesus kommt nie zu spät, das glaube ich zutiefst. Und sein Zeitplan ist ein anderer als unser Zeitplan. Und es gibt dramatische Geschichten im Neuen Testament, die das aufzeigen. Als Lazarus schwer krank ist, der Freund Jesu, da lassen sie Jesus rufen und sagen, komm, unser Freund ist schwer krank. Und Jesus tut so, wie wenn er gar keine Eile hätte. Er bleibt an dem Ort, wo er war, noch 3 Tage. Und er kommt nicht. Und dann, als er sich schließlich aufmacht, zu gehen, da ist Lazarus gestorben. Und die Schwester kommt Jesus entgegen und überhäuft ihn mit Vorwürfen und sagt, warum bist du nicht früher gekommen? Das ist jetzt eine andere Predigt, ihr könnt das nochmal nachlesen, aber das ist so eine Geschichte, wo Jesus das ganz bewusst warten lassen hat. Und dann hat er das Wunder bewirkt. Manchmal nimmt uns Jesus oder Gott die allerletzten Möglichkeiten, die wir noch haben. Wir sind ja immer so konstruiert, dass wir sagen, okay, noch mal ein bisschen warten, wir kommen schon irgendwie noch durch. Und manchmal möchte Gott, dass wir einfach alles loslassen in dem Sinne und sagen, Herr, ich vertraue völlig auf dich. Lange, lange hat er gepredigt, aber irgendwann war er dann doch fertig, der liebe Herr Jesus. Und die Jünger waren auch froh, dass er jetzt fertig war, weil die dachten, jetzt können wir zurückfahren und können endlich nach Hause gehen. Aber Jesus kannte ja ihre Not, er wusste auch, was sie brauchen, er kennt auch deine Not. Und deshalb sagt er zu ihnen, jetzt habe ich noch was für euch. Fahrt hinaus nochmal, da wo das Wasser so richtig tief ist. Und dann lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und ich habe mir diese Szene schon 100-mal, 1000-mal vorgestellt. Hier waren erfahrene Fischer, die von Kind auf dieses Handwerk, also diese Fischerei ausgeübt haben. Ihre Eltern waren bereits Fischer, die hatten das gelernt mit der Muttermilch, wie das funktioniert, wie das geht, die wussten alles darüber. Und die wussten auch, wann man Fische fängt und wann man keine fängt, nämlich nicht am helllichten Tag zur Mittagszeit. Und die wussten auch sonst alles darüber und die wussten auch, dass dieser Wanderprediger oder Rabbi mit Sicherheit überhaupt keine Ahnung vom Fischen hat. Vielleicht wussten sie, dass er irgendwie Zimmermannsarbeiten oder Holzarbeiten gestaltet hat, was auch immer, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war es kein Fischer. Und er sagte ihnen jetzt, was sie zu tun haben in ihrem Metier, in dem, wo sie sich auskannten. Und dann war da ja diese riesige Menge von Leuten, die Jesus zuhörten. Und die kannten alle die Fischer. Das war ja eine dürftige Situation. Und die Fischer wussten, dass sie sich jetzt bis auf die Knochen blamieren würden. Und von dem gingen sie auch aus. Weil es einfach klar ist, da kann jetzt nichts passieren, wenn sie da jetzt hinausfahren. Und zum Gespött der Leute werden und das noch jahrelang, vielleicht jahrzehntelang erzählt wird, wisst ihr noch, an dem einen Nachmittag, als die eh nichts gefangen hatten und dann sind die nochmal rausgefahren und dann haben sie nochmal ihre Netze ausgeworfen und dann mussten die nochmal ihre Netze säubern, dann haben die die Nacht durchgearbeitet und sie haben den Tag durchgearbeitet. Was für ein Irrsinn. Das wussten sie auch. Und es gibt Situationen, auch in unserem Leben, da haben wir etwas gemacht, was wir eigentlich können und es ist uns misslungen. Und dann sollen wir dasselbe nochmal machen unter schlechteren Bedingungen und dann soll es auf einmal gelingen. Manchmal, wenn ich in Gemeinden komme, ich komme ja viel rum, auch so beratungsmäßig in Konfliktsituationen. Und dann ist man im Gespräch, manchmal auch mit einem frustrierten Leitungsteam. Und dann sagt man, ja, ihr könntet ja mal das oder das versuchen. Und dann kommt als Antwort, das haben wir alles schon gemacht. Wir haben das alles hinter uns. Und auf alles, was du sagst, kommt diese Antwort. Ja, das haben wir schon probiert, das machen wir nicht nochmal, das hat nicht funktioniert. Evangelisation, nein. Als ich dann junger Mann war in einer ganz kleinen Gemeinde, wo nur ältere Leute waren, in Ditzingen, bei Günter Zabel unten, er hatte ein Haus gekauft, renoviert, da haben wir einen Versammlungssaal eingerichtet und es gab überhaupt keine Jugendliche, keine Kinder, da, außer sein eigener Sohn. Dann sagte ich zu seinem Sohn, wie wäre es, wenn wir hier eine Jungscharbeit beginnen? Und der sagte, ja toll, aber mit welchen Kindern? Da habe ich gesagt, ja, wir könnten ja so einen Zettel drucken, den ganz einfachen, und dann an den Schulen verteilen. Bist du ein Junge, also so ähnlich schon so ich drauf, dann komm am Freitag zur Jungschar und da gibt's, man muss die Leute ja irgendwie locken, Getränke und was, Snacks und wir haben Spiele und machen Gemeinschaft und komm mit zum Treff. Und haben wir schön dann so aufgemacht den Zettel und dann die kopiert oder ausgedruckt und habe ich gesagt, so und jetzt gehen wir an die Schulen, beziehungsweise an die Eingänge der Schulen, weil man darf es ja nicht auf dem Gelände, da wo die Kinder rauskommen und dann verteilen wir die Zettel. Und so haben wir es auch getan. Und die wurden uns auch abgenommen von den Kindern. Und dann haben wir am Freitag alles schön gerichtet. Und ich saß da mit dem Sohn des Gemeindeleiters, Tische schön gedeckt und alles. Und dann harzen wir da Dinge, die da kommen. Und nach einer halben Stunde ungefähr, nach einer Dreiviertelstunde, als wir immer noch so da sahen, sagte ich, ich glaube, da kommt heute keiner mehr. Und so war es auch, da kam also keiner mehr. Und dann blieb uns nur, alles wieder einzupacken. Selber aufessen wollten wir auch nicht alles. Und dann sagte ich zu ihm, lass uns das nochmal probieren. An anderen Schulen, wir verteilen nächste Woche nochmal Einladungen und Zettel. Und so haben wir es auch getan. Und wieder, gleiche Szene, wieder haben die Kinder die Zettel entgegengenommen und wieder haben wir am Freitag alles gedeckt und der Dinge geharrt, die da kommen. Und tatsächlich kamen dann, ich glaube, es waren 3 Jungs oder so, kamen. Und wir hatten eine gute Zeit miteinander. Und es war der Grundstock für eine ganz, ganz schnell wachsende Jungscharbeit. Von lauter Jugendlichen aus nicht religiösen, nicht frommen Hintergrund. Das ist ein kleines Beispiel, ich könnte jetzt hunderte andere Beispiele erzählen, das nur illustrieren soll, wenn Gott es sagt, dann werf die Netze nochmal aus, dann tut dasselbe nochmal. Und wenn es vorher nicht funktioniert hat und Gott sagt, dann funktioniert es beim nächsten Mal. Ich bewundere hier Petrus, er sagt sehr wohl seine Bedenken. Er sagt, er nennt ihn auch Meister oder Rabbi, schon, aber die kannten sich trotzdem noch nicht so gut. Er sagt, wir haben uns die ganze Nacht bemüht, wir haben alles versucht, also auch so, wie ich das dann oft höre in Köln. Und jetzt sagt er, aber auf dein Wort hör. Manchmal sagt man in frommen Kreisen, man darf nie aber sagen, aber es gibt auch ein aber, das gut ist. Ein aber. Aber, weil du es gesagt hast, auf dein Wort hin, da wollen wir es versuchen. Und das ist, ja, vorhin wurde ich gefragt, wie soll der Titel heißen der Predigt? Also ich war völlig überfordert, als dieser junge Freund mich fragte, wie sollen wir das nennen? Und da habe ich gesagt, nenn es auf dein Wort hin. Auf dein Wort hin. Wenn Gott etwas sagt, was hat Paul gesagt? Wir wollen mal hören, was der Heilige Geist sagt. Also wenn das nicht nur eine Floskel ist, sondern ernst gemeint ist, und ich weiß, dass es bei Paul ernst gemeint ist, dann bedeutet das, dass ich hören möchte, was redet Gott in meine Situation. Übrigens, um das zu hören, da brauche ich Zeit. Ich weiß, dass es ein ganz, ganz wertvolles Gut ist, auch unter Pastoren. Und diese Zeit zu hören, das heißt zu beten, die hat unser Widersacher gar nicht gerne, weil der möchte nicht, dass wir die Dinge tun, die Gott uns sagt. Und es ist ja immer so, jetzt Paul sagt ja, ich bin Vorsitzender einer Bewegung, da bekomme ich jeden Tag so viele Möglichkeiten, gute Möglichkeiten, was ich tun könnte und was ich tun sollte und was auch dringend getan werden müsste, dass ich immer auswählen kann, das ist ja auch ein Privileg, zwischen 3 oder 4 Dingen. Und dann herauszufinden, was ist denn jetzt genau das, was Gott möchte von den 4 Dingen, oder vielleicht möchte er auch was ganz anderes, dazu wiederum brauche ich jetzt aber Zeit. Und diese Zeit habe ich nur, wenn ich mich zurückziehe zum Gebet. Ganz alleine. Natürlich auch mal in der Gemeinde, aber alleine, wo ich Zeit mit Gott verbringe. Ich verbinde das immer gern dann mit Joggen, Laufen, Radfahren, einfach um 2 Elemente zusammen zu haben. Aber jeder kann das ja so machen, wie das für ihn passt. Wenn das für einen passt, wenn er in seinem stillen Kämmerlein ist und er da alles zuschließen kann und kein Telefon kommt und kein Kind ihn da belästigt, nee, mit ihm spielen möchte oder sonst was, dann macht das so. Auf jeden Fall ist eines sicher. Wir brauchen diese Zeit, um zu hören, was Gott uns sagt. Jesus hat sich oft zurückgezogen, auch in Situationen, da haben sie zu ihm gesagt, die Jünger, alle suchen dich, wo bist denn du? Und Jesus war in einsamen Gegenden und betete dort. Einmal, da brachten sie viele Kranke, kommt auch im Lukas-Evangelium kurz danach, und da heißt es, und Jesus entwich von ihnen und ging an einsame Orte und betete dort. Bevor Jesus die Jünger erwählt hat, hat er eine ganze Nacht durchgebetet. Und dann hat der Herr ihm gezeigt, was er tun soll und welche er auswählen soll. Sonst wäre er nie auf diese 12 bekommen. Wer hätte solche Leute ausgewählt? Das ist aber eine andere Predigt wieder. Und solche Leute zusammengestellt. Das hat er getan auf Weisung seines Vaters. Er hat einen Verräter sogar mit dazu genommen, er hat den Zweifler mit dazu genommen, er hat ganz unterschiedliche Charaktere. Eigentlich ergibt es überhaupt keine Logik, menschliche Logik, wie er die auserwählt hat, aber göttliche Logik war dahinter. Und die können wir nur verstehen, wenn wir Zeit haben mit Gott. Das möchte ich euch einfach auch zusprechen, Büro Martin. Nehmt euch diese Zeit, lasst euch das nie stehlen. Und ich weiß, wie umkämpft es ist, auch von meinem Leben. Und ich merke das dann, wenn ich auf einmal merke, ich komme nicht mehr zum Beten, ich bin nur noch ein Getriebener von einem Timetable, vom Stundenplan, von Programmen. Und dann ist dringend Zeit zu überdenken, möchte Gott auch tatsächlich, dass ich das alles tue, oder gibt es Dinge, die wichtiger sind? Petrus sagte, weil du es gesagt hast, deshalb will ich es tun. Und Petrus hat überhaupt nicht damit gerechnet, was jetzt passiert, da bin ich mir auch sicher. Der hat gedacht, naja, jetzt tun wir das mal, vielleicht ist dann nachher noch ein Fisch drin oder auch nicht, oder wer weiß, was jetzt passiert. Er wirft das Netz aus und im selben Moment, die müssen ja gar nichts warten, heißt es, dass das Netz so voll ist, dass er nicht mehr die Kraft hatte. Und die waren kräftig, das waren junge Männer, die kannten. Er konnte dieses Netz nicht mehr in sein Boot hineinziehen. Er musste die anderen Fischer, die auch unterwegs waren, oder da, er musste seine Gefährten fragen, musste sagen, bitte helft mir, diesen Fischzug einzuholen. Halleluja. Gott kann über die Maßen mehr tun, als wir erbitten und erdenken, heißt es mal im Epheserbrief. Manchmal denken wir ja immer, wir brauchen den großen Glauben, um die großen Wunder Gottes zu bekommen. Wie bekomme ich großen Glauben? Du brauchst nicht großen Glauben oder musst da dich verkrampfen, sondern du brauchst einfach dieses Vertrauen, der Herr wird es recht machen. Und dann kommt er immer wieder und überrascht uns mit seiner Großzügigkeit. Oft schon gesagt, hier kann ich das ja sagen, Gott ist kein Schwabe. Die Schwaben, die schauen immer, dass es gerade so reicht, dass ja nichts zu viel ist, dass es ausreicht. Gott ist, also auch kein Schotte und sonst was, er ist überaus großzügig. Das erste Wunder, das geschah, Hochzeit zu Kana, da werden 6 dieser Wassergefäße, die jeweils 150 Liter fassen, gefüllt mit bestem Wein. Als Jesus die 5000 speist, und wenn es was kostenlos zum Essen gibt, ist es unglaublich, welche Mengen da vertilgt werden können. Ich habe das ja auch schon probiert. Kostenlos Würste und Freibier oder andere Getränke. Unglaublich, was Menschen essen können, wenn es kostenlos ist. Ist ja kostenlos, kann man ja so essen. Also die haben da auch gut gegessen damals, aber du kannst niemals die Güte Gottes ausessen. Es war immer noch 12 Körbe übrig, das mussten sie an. Gott wollte ihnen zeigen, ich kann viel mehr tun, als ihr je erwartet und euch vorstellt. Gott ist gütig, Gott ist großzügig, Gott gibt über die Maßen mehr. Gott hat auch noch einen Plan vor mit euch als Gemeinde. Er möchte, dass ihr auch nochmal einen Fischzug ausübt. Und vielleicht, sag ich mal, ein Zug, der alles übersteigt, was bisher geschehen ist. Paul sagte mir bedauernd, ich darf es ja sagen, dass er darunter leidet, dass keine Taufen stattgefunden haben. Natürlich Corona und alles, aber dass das schon auch ein Ausdruck ist. Und ich wünsche euch und ich bete dafür, dass sich das ändert, spätestens im nächsten Jahr. Und dass es wieder ganz selbstverständlich wird, dass jede Woche Menschen sich für Jesus entscheiden. Halleluja. In der ersten Gemeinde war es so, dass täglich Menschen hinzugetan wurden. Ohne dass die groß Werbung oder irgendetwas machen mussten. Die Menschen kamen einfach. Und ich bete für diese Zeiten. Und ich bete, dass ihr nochmal den Glauben habt, die Netze auszuwerfen, so wie es hier geschehen ist. Als Petrus das alles sieht, da bricht er innerlich völlig zusammen. Und er sagt, das habe ich eigentlich überhaupt nicht verdient. Mit meinen Gedanken, jetzt bin ich nochmal dabei, mit meiner Haltung, mit meinem Sinn steht mir so etwas eigentlich gar nicht zu. Er ist überwältigt von der Güte Gottes und von der Liebe Gottes. Und er sagt zu Jesus, geh von mir hinaus. Oder geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich habe das nicht verdient, was du tust. So geht es ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, jedem von uns. Ist das auch schon mal so gegangen, mir schon oft, dass ich sagte, das habe ich eigentlich gar nicht verdient, was Gott jetzt mir persönlich schenkt oder was er auch sonst im Dienst schenkt. Und eigentlich bin ich ja gar kein so guter Mensch, wie ich immer denke, oft mürrisch oder nörglerisch vielleicht oder ungeduldig. Das ist so eine Eigenschaft, da könnt ihr euch meine Frau erzählen, wo ich noch ganz viel lernen darf, was Geduld betrifft oder solche Dinge. Eigentlich habe ich das nicht verdient. Gott möchte gerade mit unvollkommenen, fehlerhaften Menschen arbeiten. Als Jesaja dort im Tempel ist, vorher hat er ja über alle ausgesprochen, wehe euch, wehe euch, wehe euch und seine Gerichtsbotschaften. Und jetzt ist er im Tempel, sieht die Herrlichkeit Gottes und dann sagt er, wehe mir. Ich bin ein Mensch unreiner Lippen. Ich kann hier nicht bestehen. Ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen. Ich vergehe. In dem Moment, als er so denkt, kommt ein Engel mit einer glühenden Kohle, berührt seine Lippen und sagt, und gerade solche Leute wie dich, dann kommt ja dieser Aufruf im Tempel. Wen soll ich senden? Wer soll unser Bote sein? Da waren nicht allzu viele da, die antworten konnten. Nämlich genau einer. Und es war Jesaja. Und als Jesaja das hört, da sagt er, hier bin ich, sende mich. Und ein anderer Mensch nach diesem Erlebnis. Er hatte die Herrlichkeit Gottes gesehen, hatte die Vergebung Gottes erlebt. Und er wird zum Prophet der Gnade, wenn er die letzten Kapitel lest. Tröstet, tröstet mein Volk, redet freundlich zu Jerusalem. Das sind nicht mehr diese harten Gerichtsbotschaften, die da rausgeknallt wurden. Verändert durch die Güte, Freundlichkeit und Liebe Gottes. Als Petrus dort zusammenbricht, da sagt Jesus, gerade dich möchte ich gebrauchen, Petrus. Du sollst in Zukunft nicht mehr Fische fangen, sondern ich möchte dich gebrauchen, um Menschen in mein Reich hineinzurufen. Und das sagt er nicht nur zu ihm, sondern auch zu den anderen Fischern, die da mit dabei waren. Und jetzt waren sie vor eine Entscheidung gestellt. Ich meine, die hatten den Fischzug ihres Lebens gemacht. Und es war klar, dass diese Fische jetzt versorgt werden müssen, eingesalzen und gelagert. Und die haben vielleicht auch schon ausrechnen können, wie lange sie jetzt davon leben können und was das für ein Umsatz war und wie das alles versorgt werden muss. Also das war jetzt schon eine Herausforderung zu sagen, okay, jetzt lassen wir das alles und gehen mit Jesus. Also sie standen vor dieser Herausforderung. Und sie hatten Jesus erlebt und sie hatten seinen Ruf gehört und die Güte. Und es ist wieder gewaltig für mich, da heißt es ganz einfach, sie brachten die Boote ans Land, sie verließen alles und sie folgten ihm nach. Mich begeistert das jedes Mal, wenn ich das lese. Ich habe es gestern erzählt, den ältesten Kreis aus meiner Geschichte. Ich hatte Bankkaufmann gelernt, ich hatte besten Abschluss gemacht, mir standen alle Möglichkeiten offen. Mein Vorgesetzter sagte zu mir, ja die anderen Studenten, das waren viele, die da den Abschluss hatten, die teilen wir ein, die müssen dahin, wo wir das bestimmen, aber Sie, Herr Röckle, können sich auswählen, wo immer Sie hin möchten. Sie haben mir alle Möglichkeiten geöffnet. Und in meinem Herzen wusste ich, das ist aber nicht meine Berufung, die Gott für mein Leben bestimmt hat. Und ich war äußerlich hätte ich alles gehabt und innerlich wusste ich, ich werde todunglücklich werden, wenn ich diesen Weg weitergehe. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, alles zu verlassen, was ich hatte. Also tatsächlich, nicht nur Beruf, Hobbys, ich war Tischtennis sehr erfolgreich im Schach, in verschiedenen Sport, in anderen Dingen. Ich habe alles verlassen, bin nach England gegangen, ganz bewusst auch, weil ich wusste, da gibt es keinen Weg zurück. Und habe dann dort die Ausbildung gemacht. Ja. Und ich habe gestern gesagt, ich habe noch keinen Tag bereut. Und das kann ich von ganzem Herzen sagen. Noch keinen Tag, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Ich möchte mit Jesus ganz gehen. Nicht für jeden ist es so. Ich sage jetzt nicht, jeder muss seinen Beruf verlassen. Das ist, wenn Gott dich ruft, dann hörst du das. Dann weißt du das auch. Du weißt es auch heute Morgen oder wenn du zuhörst, wenn Jesus dich ruft, dann weißt du das in deinem Herzen, das gilt für mich. Und wenn du diesem Ruf gehorsam bist, dann wird Gott dich segnen. Und ich freue mich, dass wir jetzt gleich zwei Brüder segnen dürfen, die diesem Ruf gehorsam waren. Für Birol wird es ja jetzt ganz aktuell. Er beendet seine gute Position, die er hat in der Welt, und wird Pastor mit all, sage ich einfach mal, Einschränkungen, auch finanziell und alles, was dazugehört. Aber Gott wird dich segnen, Birol, und eure Familie. Halleluja. Und Gott wird dich segnen, Martin. Und tut er ja schon. Ihr wisst ja schon, wie das ist. Und Paul hat ja auch seinen Beruf verlassen. Was haben wir gestern gesagt? Haben wir ja so ausgetauscht, was wir verdienen könnten, wenn wir weiter im Beruf geblieben wären und wie das Gehalt ist. Aber das sind ja alles Dinge, die sind nur zweitrangig wichtig. Das Reich Gottes, den Ruf Gottes zu hören, das ist das Wichtigste und das Größte. Amen.